noch eine Anstrengung, ja, und dann fließt Milch und Honig.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Dentalicious, der Podcast für weniger Work und mehr Flow in der Dentalbranche. Mein Name ist Alex Leuchtner und heute sitzt mal nicht meine Frau neben mir. Heute habe ich mal einen ganz besonderen Gast, nämlich den Boris Grundl. Herzlich willkommen, Boris Grundl. Boris, du bist nicht nur der führende Experte zum Thema Verantwortung und Leadership, sondern du hast auch das wahnsinnig erfolgreiche Führungssystem Leading Simple rausgebracht, diverse Seminarreihen, ja. Du erforschst das Thema seit über 20 Jahren und hast, glaube ich, 12 Bücher geschrieben. Ist das richtig?
Ja. Und ich begrüße erstmal mit und freue mich, dass ich hier sein darf, genau. Und ich habe, ich sag mal, in einem inhaltlichen Extremfindungsprozess sehr viele Bücher geschrieben, ja.
Okay. Beschreib doch mal gerade, wie du zu dem, erzähl mal deine Geschichte, ne? Also für die, die sie noch nicht kennen, die meisten werden sie kennen, aber es ist immer wieder ein sehr spannendes und inspirierendes, eine Story, die da hinten dran steht, die dich zu dem gemacht hat, der du heute bist und ja, warum du das tust, was du tust.
Also, mache ich sehr gerne. Ich war 25 Jahre alt und Sportwissenschaftsstudent. Und habe semi-professionell Tennis gespielt. Und das war in Köln an der Sporthochschule. Und auf einem Feriensemester bin ich mit einem Freund nach Mexiko gereist. Und dort habe ich mal einen Tagesausflug gemacht in Puerto Vallarta. Und auf dem Tagesausflug sind wir mit der Gruppe durch den Dschungel gewandert. Und da kamen wir an so einen Felsen, wo die Indios reingesprungen sind. Und ich habe den nachgeeifert, bin hochgeklettert, reingesprungen, immer höher rein, höher rein. Und bei der höchsten Stelle, das waren so 12 Meter, da hat in mir noch alles geschrien, spring nicht, lass es. Aber ich wollte es mir dann beweisen, wie so immer, bin ich reingesprungen, habe mir den siebten Halswirbel überschreckt, so nach hinten gerissen. Und dann hat es in den Wirbelkanal reingeschoben. Und dann war ich sofort gelähmt, konnte nicht mehr schwimmen, bin untergegangen, hatte eine Nahtodeserfahrung, wurde gerettet und von Mexiko, da gab es dann eine Notoperation und dann von dem Rotkreuzflieger von Mexiko wieder nach Deutschland geholt, zweite Notoperation und dann war ich dort 9 Monate in einer Spezialklinik in der Reha und danach 3 Jahre Sozialhilfeempfänger. Das ist so kurz zusammengefasst, der Nullpunkt, der mich da erwischt hat. Und dann war natürlich die Frage, was geht überhaupt noch? Und dort habe ich mich so wirklich Millimeter für Millimeter immer nach vorne gewagt. Also ich hatte keine Idee, was ich noch machen kann, keine Möglichkeiten oder wie auch immer. Es ging ja nichts. Und im Kern habe ich ja von diesem Nullpunkt mich nach vorne bewegt, immer überlegt, was könnte nächster Schritt sein. Und aus dem wurde jetzt ja einer der, ich habe sogar als erstes Sportwissenschaften im Rollstuhl abgeschlossen, habe dann noch Psychologie studiert, wurde dann von einem sehr netten Unternehmer eingestellt. Man muss sagen, damals aus der Sozialhilfe im Rollstuhl ein Risiko. Aber das Risiko ist voll aufgegangen. Dem Unternehmer verdanke ich wirklich sehr, sehr viel. Wurde irgendwann mal abgeworben, habe mich dann selbstständig gemacht und darf heute als Unternehmer, ich glaube momentan haben wir so 22 Angestellte, ein Leben führen, ja, das unfassbar vielseitig ist. Manchmal unerträglich erfüllend.
Ja, zu gut gibt's so nicht.
Wie bitte?
Okay, zu gut gibt's nicht. Ja, nee, also vielen Dank für das Intro. War also wie gesagt, auch wir haben ja in den letzten 2 Jahren sehr eng zusammengearbeitet. Ne, ich habe mich persönlich viel von dir coachen lassen auch, ja, in Einzelcoachings in den letzten Jahren. wir haben eine komplette Inhouse-Umsetzung gemacht mit eurem Team, ja, um unsere Mitarbeiter, unsere Führungskräfte in dieses Thema Leading Simple und in das Thema Verantwortung, Ergebnisorientierung immer mal weiter rein zu transformieren, bis heute auch sehr erfolgreich. Aber der Weg endet natürlich nie. Und genau, es ist war eine unheimlich spannende Zeit und ich habe jede Woche wieder mit dem Team zu tun und wir sprechen immer wieder über diesen Kulturwandel, der sich dadurch bei uns vollzogen hat, über den wir auch so oft sprechen. Und wir machen es ja auch immer noch so, dass vereinzelt Mitarbeiter in die Seminare gehen, um wieder aufzufrischen, um wieder neue Perspektiven zu bekommen, ja. Weil dieses Neue im Alten auch wieder zu entdecken, ne? Also ich selbst war ja auf allen Seminaren mindestens zweimal und jedes Mal war es anders, ne? Also jedes Mal kam wieder was Neues hinzu. Und was für mich damals eines der ausschlaggebendsten oder inspirierendsten Dinge war, war dieses Thema Veränderungskompetenz. Und ich finde auch, dass es heute in der heutigen Zeit einfach einen so riesengroßen Stellenwert hat und dass immer mehr Menschen Probleme damit haben. Also wir sind ja im Alltag wirklich ununterbrochen davon konfrontiert, dass es an allen Enden an uns reißt und zerrt. Ja, und überall ist Veränderung. Sei das, also wenn wir jetzt mal die Zahnarztpraxis oder das Labor nehmen, das sind Mitarbeiter, die sich verändern, das sind Patienten, die sich verändern, das sind Marktsituationen, die sich verändern, das ist eine Budgetierung, das ist eine Politik und eine Berufspolitik, die damit einspielt. Und es fehlt uns an Mitarbeitern, wo es früher ohne Ende gab. Ja, also früher war das ja wirklich so ein Arbeitnehmer- oder Arbeitgebermarkt und heute ist es ein Arbeitnehmermarkt. Also man muss gucken, dass man seine guten Leute hält, ja, oder die mittelmäßigen dann auch entwickelt. Und uns ist fällt auf, oder es war für mich damals auch eins der entscheidendsten Situationen, Veränderungen nicht mehr zu verteufeln, ja, sondern zu sagen, okay, wie kann ich es mir zu eigen machen? Mit welcher, wie komme ich damit klar? Ne? Ich glaube, das andere bezeichnen das vielleicht als Resilienz. Ja, ich habe bei dir gelernt, das heißt Veränderungskompetenz. Und ja, wie schaffen oder was können wir unseren Zuhörern, also besonders jetzt vielleicht mal mit dem Fokus auf den Zahnarzt, wie können wir einem Zahnarzt dabei helfen, ja, sich diesem permanenten Wandel immer besser anzupassen?
Mhm. Steigen wir mal ein, indem wir Resilienz und Veränderungskompetenz einfach mal definieren. Ich glaube, da sind schon ein paar Erkenntnisse dabei. Also Resilienz ist mehr oder weniger, wenn ich eins in die Schnauze kriege oder wenn mir die Füße weggezogen werden oder wenn ich aus der Balance falle. Man kann auch sagen, in eine Krise gerate, wie auch immer. Und jetzt ist ja eine Krise an sich. Das heißt ja immer, Krise ist eine Chance. Das ist dann so eine Bullshit-Aussage. Die Frage ist, woher wird eine Krise zur Chance? Also oder wodurch? Und wenn ich dann die Lektion der Krise mental verarbeitet habe, sprechen wir Transformation, dann wird aus dieser Krise eine Chance. Da wird sogar aus diesem Niedergang nicht nur ein Aufstehen, sogar ein Mehr. Das ist Resilienz. Veränderungskompetenz heißt nichts anderes, als dass ich mich innerlich einstellen kann auf das, was sich außerhalb von mir ändert. Das heißt, dass ich praktisch meine inneren Widerstände rausnehme. Und wenn man das ganz einfach auf den Punkt bringt, ist es so. Außen ändert sich ganz viel. Und wenn ich eine innere Haltung habe, wie so eine Art und Weise, dass das Leben sich mir anpassen muss, und das haben viele, es muss sich alles mir anpassen, ne? Es muss mir gefallen, ich habe meinen Traumpartner, ich habe meinen Traumberuf, ich will den Urlaub so haben, also wir passen alles uns an, ja, dass es uns angenehm ist. Jetzt haben wir da draußen eine Veränderungsgeschwindigkeit durch viele Dinge, ob digitale Transformation oder Veränderung, Ernährungsgewohnheiten und so weiter und so fort. Jetzt schreit das Leben da draußen, pass dich mir an, also folge mir. Wir sind aber gewohnt, alles uns anzupassen. Und dann entsteht so wie so ein innerer Widerstand gegenüber dem Leben, also wie so eine Art Armdrücken. Und jetzt können wir ja mal mit dem Leben können wir mal Arm drücken, dann können wir ja mal gucken, wer gewinnt. Und das haben wir nicht so richtig verstanden. Also da spricht ja nichts dagegen, die Dinge einem angenehm zu machen. Ne? Ich werde jetzt auch nicht mich irgendwo hinstellen, wo lauter Treppen sind. Da komme ich als Rollifahrer nicht mehr weiter. Also gucke ich, wo es irgendwo flach ist. Also versuche ich, diese Wege zu sehen. Aber die Zunahme der mentalen Krankheiten, die ist ja abartig, zeigt eben, dass wir uns schwierig tun mit der Veränderung da draußen. Und diese unbewusste Beschwerde oder auch diesen unbewussten inneren Widerstand, den wir dann gegen die Veränderungsprozesse bringen, der macht uns mürbe, zermürbt uns und bringt uns in die Beschwerde. Und dann sagen wir natürlich, okay, wenn nicht so viele Veränderungen wären, dann ging es mir besser. Anstatt zu überlegen, wie trainiere ich das? Wie trainiere ich das? Nicht, dass ich so tue, dass ich wirklich sage, ja, es ist okay. Also ich bringe mich in die Präsenz und anerkenne, wie es jetzt ist, nicht wie es gestern war, nicht wie es gestern hätte, sondern ich bin hier und jetzt da und dann habe ich immer alle Widerstände draußen und kann mich auch dem Leben voll hingeben. Das ist sozusagen in Kurzform das Ergebnis von Veränderungskompetenz.
Es ist ja, also ich habe für mich ja mitgenommen und gelernt, viele Coaches oder viele Seminare, viele Selbsthilfebücher oder was auch immer, die versuchen ja immer dir weiß zu machen, es wird einfacher, ne? Also lern die Methode und es wird einfacher, lern dies und es wird leichter, ja. Und das ist ja, ja, es lässt sich gut verkaufen, ne? Aber es uns tut halt auch nicht weh, es schafft ja dir so eine Hoffnung. Also irgendwann wird's einfacher, ne? Und was ich ja durch dich gerade bei diesem Thema Veränderungskompetenz gelernt habe, ist, es wird nie einfacher. Es wird nie leichter. Ja, es wird immer härter. Je älter wir werden, je mehr wir tun, je mehr wir haben, je mehr wir machen. Und das war für mich so eine Erkenntnis zu sagen, okay, wenn alles härter wird, also die Welt um mich rum dreht sich immer schneller, ne? Dann was ist denn mein Einflussbereich dabei? Ja, also welche Haltung muss ich denn einnehmen, um dieses Thema zu überwinden. Ne? Also es hängt ja von uns selbst ab. Ja, es ist ja die Art und Weise, wie wir drauf schauen. So, aber welche Haltung muss ich genau einnehmen, damit ich mit Veränderungen zukünftig besser klarkomme?
Also es sind zwei Punkte, die hast du ja auch für dich eigentlich erkannt. Ne? Ja. Das erste ist, ich muss merken, dass ich der Hannibal-Lüge gefolgt bin. Die Hannibal-Lüge heißt, das war mal ein Feldherr, der zu den Zeiten Roms, als Rom noch Weltmacht war, in den Punischen Kriegen eben gegen Rom gekämpft hat und der kam so aus Richtung Spanien. Und dann wollte die Römer mal überraschen und hat dann ein Heer, so will es die Legende, über die Alpen geführt. Irgendwie 40.000 Soldaten und 40 Elefanten, irgendwie sowas. Und der muss die ganz doll motiviert haben und muss gesagt haben, nach den Alpen und dann da drüben und dann werden wir gewinnen und dann ein Land voller Milch und Honig. Also dieses noch eine Anstrengung, ja, und dann fließt Milch und Honig. Und wir haben das einfach übernommen und denken, wenn wir irgendwo hinkommen, also wenn wir dorthin kommen, dann wird's besser. Wenn wir das Ziel erreicht haben, dann geht's uns besser. Und wir wissen ja heute, wenn Menschen Ziele erreicht haben, fallen sie oft in ein Loch. Also sie gehen hin und haben dann das Ziel und danach ist wie so eine Durststrecke, also so Durchhängen. Und woher kommt das Durchhängen? Man hat sich einfach mehr Glück erhofft durch die Zielerreichung. Mhm. Und so rennen wir hinterher, wir machen eine Ausbildung, machen uns selbstständig, haben eine gewisse Einkommensgröße oder ein gewisses Auto oder Traumpartner oder Kinder oder wie auch immer und denken immer, wenn wir dorthin kommen, wird's besser. Mhm. Solange wir in dem sind, ist die Veränderungskompetenz eigentlich nicht wirklich am Greifen, weil wir ja nicht hier und jetzt da sind, sondern denken, wir müssen dorthin kommen, damit es besser wird. Also habe ich schon wieder Schwierigkeiten mit dem Hier und Jetzt und damit mit der Veränderungskompetenz. Das ist das Erste. Das Zweite ist dann einer der Erkenntnisse, die, glaube ich, in Summe eine der am tiefsten gehenden ist die Differenzierung von Einfluss- und Interessenbereich eben. Also wo ist mein Bewusstsein? Also nicht intellektuell, sondern wo ist mein Bewusstsein? Mit was beschäftige ich mich? Bin ich geistig dort, wo ich einen Unterschied machen kann? Also was ich wirklich beeinflussen kann? Und wenn ich das beeinflussen kann und da geistig bin, dann werde ich mich ja auch nicht beschweren, weil ich kann ja einen Unterschied machen, ich kann es beeinflussen. Jetzt ist es so, dass die meisten Leute sich nicht mit dem beschäftigen, was sie beeinflussen können, wo sie einen Unterschied machen können, sondern dass sie sich darüber beschweren, was sie interessiert, sie aber nicht beeinflussen können. Beispiel, ein Chef macht eine Entscheidung, kann ich nicht beeinflussen, ich werde von der Entscheidung getroffen und jetzt beschwere ich mich. Das ist typisch Interessenbereich. Also wenn man den Leuten zuhört, was die Politiker machen, mein Einflussbereich ist, dass ich wählen gehe. Ja? Ganz viel, was der andere gesagt hätte, anders hätte sagen müssen, die Motive, warum, was, welche Motive die anderen haben und so weiter. Und dann sind wir immer mit den anderen beschäftigt und machen natürlich auch moralische Vorwürfe, weil wir wissen natürlich, was die anderen machen, tun sollen, wie sie denken sollen, wie sie fühlen sollen, warum sie was machen und so weiter. Und dann alles im Interessenbereich. Und den können wir ja nicht beeinflussen, sonst wären wir immer frustrierter. Man muss sich das mal überlegen und wirklich jetzt tiefer nachdenken. Je mehr ich mich mit dem beschäftige, was mich interessiert, ich aber nicht beeinflussen kann, umso mehr frustrierter werde ich. Weil ich kann es nicht beeinflussen. Ich hätte es aber gerne anders.
Ja, Machtlosigkeit, und ne?
Machtlosigkeit, genau. Ich fange an, mich zu beschweren. Daran erkenne ich es bei mir. Ich beschwere mich über alle möglichen Dinge oder auch in einem Team, wenn ich eine Beschwerdekultur habe, wenn alle nie rumlaufen, heißt das nichts anderes. Die sind mental im Interessenbereich. Die meisten nehmen das gar nicht wahr und die sagen, es ist ja so und alle anderen sind ja so und dann mache ich eben mit. Also und dann, wenn man zurücktritt und das erste Mal sich bewusst wird, mit was man sich geistig beschäftigt, das ist ja wie so ein Aufwachen, ja? Mhm. Dass ich meine Wahrnehmung beobachte, das hört sich für ganz viele ganz komisch an. Und dann merke ich ja erstmal, hey, ja, mit was beschäftige ich mich? Und in dem Buch Lust auf Verantwortung habe ich gleich mal am Anfang draufgeschrieben, es gibt nur zwei Verantwortungen im Leben. Das erste ist, mit was wir uns geistig beschäftigen. Also, dass ich mir bewusst werde, was lasse ich in meinen Kopf rein, mit was beschäftige ich mich? Das schaffen schon viele nicht. Also, wo lenke ich mein Bewusstsein hin? Mit was beschäftige ich mich? Die größte Verantwortung. Die zweite, welche Geschichten erzähle ich mir dazu? Sind es Geschichten, die mich inspirieren oder frustrieren? Und das sind die zwei größten Verantwortungen im Leben.
Ja, sau interessant. Ne? Also, ist auch immer wieder für mich neu. Ich höre immer wieder was raus, was ich noch nicht kannte. Aber was ist jetzt der Game Changer? Also wie werde ich, also ich sage ja, oder ich habe ja gelernt, dass Bewusstsein ja in erster Linie mal der erste Schritt in die richtige Richtung ist. Also erstmal wahrnehmen, was ist so. Aber wie kann ich jetzt als Zahnarzt oder Laborinhaber erkennen, wo ich gerade stehe? Also wie ich auf das Thema schaue, weil das ist ja eins der größten Probleme. Wir sind ja in diesem Automatismus, ne, durch unsere Prägungen, durch unsere Erfahrungen, die wir in Vergangenheit gemacht haben. Und dadurch haben wir ja ein gewisses Denkmuster und immer wieder dieselbe Handlung oder Denkweise, ne. Das heißt, es schleichen sich ja Prozesse in unserem Kopf ein, die einfach immer wieder sagen, guck, die anderen sind scheiße. Guck, die anderen sind blöd. Guck, ich hab's doch gesagt. So, das ist doch, ne, oder guck, die Politik ist blöd und guck ihn hier und da, ne? Ich hab's doch gesagt, ne? Aber wie ertappe ich mich dabei, ne? Du sagst ja immer so, sich beim Denken beobachten. Das war so auch ein Ding, was sich bei mir tief eingebrannt hat, ja? Also, wie komme ich mir da auf die Schliche, wo ich gerade stehe?
Bevor man sich bewusster wird, also geht um Bewusstsein, das ist ja auch ein Wort, als Intellektueller, der ich ja bin, das habe ich also noch, ich glaube vor 6, 7 Jahren, habe ich das Wort nicht mal mit der Kneifzange angefasst. Mhm. Weil das Wort an sich, das war für mich so ein esoterischer Teebeutelweitwurf. Also unseriös, nicht sauber belegt und im Grunde genommen habe ich ein Weit von mir gewiesen. Heute komme ich ohne das Wort nicht mehr aus. Das ist auch Ich habe versucht, solche Themen dann intellektuell zu erfassen, kam nicht mehr weiter und dann musste ich mich in das Wort Bewusstsein strecken. Was ist Bewusstsein? Was ist Bewusstwerden? Das kennt auch jeder. Wir sind zum Beispiel irgendwo beschäftigt in einem Gespräch oder wie auch immer. Wir wissen nicht so genau, was passiert. es läuft nicht so rund oder wie auch immer. Und Stunden später oder manchmal wachen wir nachts auf so und dann haben wir sowieso ein Ah. Und dann wird uns klar, scheiße, warum habe ich da nicht daran gedacht? Und das ist was Interessantes, weil etwas in uns hat es ja schon wahrgenommen, in dem Moment. Es war aber etwas überlagert und wir haben erst später, wie so ein Erweckungsmoment, um was es da eigentlich ging. Kennt ja auch jeder in Partnerschaftsauseinandersetzungen, ne? Wenn so wirklich rational und logisch miteinander diskutiert wird. Wenn man die mal aufnimmt, dann geht's ja zur Sache immer und nie und du und dann andauernd. Das ist ja also tiefste Unbewusstheit, wenn man dann mal später drauf guckt, das war ich nicht. Wer war das? Also ich war das nicht. Ja. Und dann wird uns immer bewusster, wie unbewusst wir sind in manchen Situationen. Und es hat ja aber auch was Tolles, wenn ich jetzt, ich kenne wirklich viele tolle Zahnärzte und habe die auch ganz viele Leute in meinen Seminaren und auch in den Coachings. Und da fällt mir mal auf, das sind ganz tolle Fachexperten. Das heißt, wenn die am Patienten sind und arbeiten, das sind die wie in einem Flow. Und da ist mir auch unbewusst. Aber das ist wie, da macht man seine Expertise, was man machen will, worin man gut ist und die meisten lieben das auch und machen das. Sobald die aber vom Patienten weggehen, ja, weil sonst macht man so ein Studium nicht so viele Jahre irgendwann. Also ist da irgendwas, das zu tun, das zu lieben und so weiter. Jetzt dreht man sich aber um und dann neben der Fachexpertise und jetzt kommt das Ganze, der ganze Organisation mit der Praxis, mit den Mitarbeitenden, mit Abrechnungen und was weiß ich. Und jetzt kommen ganz viele andere Themen und die machen einem das Leben dann natürlich schwer, weil es hat ja nichts mit dem zu tun, was ich ursprünglich mal in der Ausbildung hatte. Ja, das ist ja was ganz, 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 ganz anderes. Und da kann es eben dann sein, dass man das kann man, da ist man gut und dann geht man vom Patienten weg, dreht sich um und jetzt mal ist man im Bereich, da geht es um Kommunikation, da geht es um strategische Ausrichtung, da geht es um alles mögliche Dinge und da bin ich dann relativ unbewusst auch nicht so entwickelt, weil auch nicht so ausgebildet. Und dann kann es natürlich sein, dass ich da unbewusst Schwierigkeiten haben durch mangelnde Fähigkeiten in der Kommunikation, in der Auseinandersetzung, in der Zielorientierung, Ergebnisorientierung, du kennst die ganzen Dinge.
Ja.
Und dann merke ich das daran, dass ich Scheißergebnisse habe. Und das ist eigentlich erst der Moment, wo wir wach werden. Wir reden ja auch immer darüber, ich weiß es ja intellektuell, ich sollte das und das, aber scheiße, ich kann es nicht, ich mach's nicht, es ist nicht so, ich tue es nicht.
Ich weiß es intellektuell,
ich sollte es tun. Mhm. Und erst, wenn ich wirklich merke, also diese Ergebnisse, die ich da habe, die will ich nicht mehr haben, meistens, weil es weh tut. Also jetzt ist Schluss. Und dann fängt so ein Moment an, wenn der Schmerz groß genug wird, dass ich da hingucke, mich damit beschäftige und aufwache. Und dann machen wir auch nichts vor. Die meisten Dinge hat man schon mal in einem Buch gelesen oder irgendwo gehört. Aber das ist ein Unterschied zwischen gehört, wahrgenommen und bewusst werden. Bewusst werden ist der Moment, wo es dir richtig klar wird. Also Beispiel, ich war schon über 15 Jahre ziemlich erfolgreich als Coach, Trainer, Speaker unterwegs. Und dann habe ich nochmal neu nachgedacht, habe ich gedacht, was ist meine Daseinsberechtigung in der Zukunft, was machst du da eigentlich und so weiter. Und dann kam es irgendwann mal um die Ecke, wie so ein Baseballschläger, wo ist es Verantwortung? Und ich habe das Wort ja früher auch schon mal gehört, du hast es ja auch schon zigmal gehört. Und dann kommt so ein Wort um die Ecke und als haut dir einer, also symbolisch, ein Baseballschläger über den Schädel. Und es ist Verantwortung, wie so ein Heureka. Es ist Verantwortung. Und auf einmal schaue ich auf das Wort mit einem anderen Bewusstsein. Und mir geht's darum, dass wir da keine Angst haben. Also vor diesem, dass wir uns anfangen zu beobachten und wach werden. Ne? Zum Beispiel, Leute können nicht mit Geld umgehen. Dann verlieren sie Geldanlagen, wie auch immer. Und dann haben sie so einen Schmerz. Und dann fangen sie an und sage ich, boah, ich muss mich jetzt mal mit Geld beschäftigen. Wo habe ich das gelernt? Sicher auch nicht im Studium. Ja, wie viele Zahnärzte kenne ich? Ein paar, die haben schon ein paar Häuser, weiß ich, wo im Osten irgendwie versenkt und hatten schon richtig gut verdient.
Ja.
Und dann muss ich sagen, hey, ja, das eine kannst du, das andere kannst du nicht. Ja, und dann jetzt immer eine Reise. Ne? Beispiel Beziehung. Ne, heirate ich als Frau das Gegenteil von meinem Vater oder mein Vater, also symbolisch,
Ja.
oder ein Trophy Woman, die man ganz schwer kriegen kann, oder wirklich jemand, den ich liebe. Wir kennen diese ganzen Diskussionen. Und das ist hinter diesem bewusster werden, wacher werden. Ne? Das ist diese spannende Reise des Lebens. Und ich kenne Leute, die sind wirklich in einem Bereich ganz toll, die sind in anderen Bereichen solche Pflegefälle. Und das soll man es halt auch wissen. Ey, da bin ich gut, da super und da nicht und da brauche ich Hilfe. Und da muss man natürlich ein Umfeld haben, die gut sind. Also ein Umfeld an Beratern, an Freunden, an was weiß ich was, die es gut mit mir meinen, wirklich gut mit mir meinen, ist so wichtig. Ohne das, also ich krieg da nichts gebacken, weil ich werde ja immer noch besser in dem, was ich tue, bin aber immer noch für Pflegefall in anderen Bereichen. Und wenn ich da keine Leute habe, die mir helfen, um Gottes Willen.
Ja, sau interessant. Es ist also wirklich so, dass man sagen muss, okay, es ist immer wieder der Blickwinkel von wo schaue ich drauf, ne? Ja. Und was mache ich dann mit der Information, ne? Ja. Also wenn ich das dann sehe, muss ich eine Entscheidung treffen, ne? So, will ich weiter derjenige sein, der am Stuhl steht, ne? Und behandelt, ja? Oder will ich derjenige sein, der unternehmerisch tätig ist? Weil beides wird immer schwer, ne? Also haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen. Es ist natürlich, ne, das würde wieder eine ganze Folge erfüllen, wenn wir sagen, okay, wie treffe ich jetzt die richtige Entscheidung daraus? Aber ich glaube, jeder kann schon mal ein bisschen was damit anfangen, das überhaupt mal wahrzunehmen, ja, bei sich selbst. Die große Frage ist jetzt, angenommen, ich habe das jetzt selbst transformiert, ne? Also gut, ich bin jetzt derjenige, der das Bewusstsein erlangt hat, ne, zu sehen, okay, wo befinde ich mich gerade, ne, kann ich mit dem Thema Veränderungskompetenz oder kann ich nicht, muss ich mich da weiterentwickeln, jetzt habe ich mich ein bisschen weiterentwickelt, läuft bei mir selbst alles gut, wie kriege ich das in mein Team? Also wie sorge ich dafür, dass auch mein Team ein Stück weit diese Haltung einnimmt und gerade dann, wenn wir, ne, ich sag jetzt mal, mit Menschen umgeben sind, die vielleicht sich mit dem Thema, ne, also nehmen wir mal das Beispiel Seminare, Leute, die zu dir aufs Seminar oder ins Coaching kommen, ja, die machen ja, die haben ja meistens Bock, sich auch weiterzuentwickeln, ja, aber es gibt ja viele Mitarbeiter, ne, so die kommen und gehen, so, ne, und machen ihren Job und die haben aber gar keinen Bock, so, ne, aber wir müssen ja auch als Chef so ein bisschen dafür sorgen, dass, oder sollten, ne, dafür sorgen, dass auch unser Umfeld, entweder, dass wir die passenden Leute einstellen, die schon, sag mal, diese geistige Flexibilität mitbringen, oder wie kann ich dafür sorgen, dass die da sind, eine gewisse geistige Flexibilität bekommen, um zukünftig besser mit Veränderungen umzugehen, nämlich die Veränderung, die ich, ne, getrieben manchmal durch die Branche, durch den Markt, in der Praxis oder im Labor umsetzen muss ich die ja dann auch an mein Team weitergeben und dann kommt ja oft so, oh nee, und gerade so die Älteren sagen dann so, das haben wir doch früher immer anders gemacht. Klassisches Beispiel, junger Zahnarzt übernimmt die Praxis von seinem Vater oder von einem älteren Zahnarzt, ja, so der junge Zahnarzt, der hat ja jetzt, der sprudelt ja jetzt vor Inspiration und Ideen, so jetzt kommt er da rein und er übernimmt ja nicht nur die Praxis, sondern auch das Team. Dann stellt er vielleicht 1, 2 neue Mitarbeiter noch ein. So, das sind dann meistens im selben Alter wie der Behandler oder Behandlerin selbst. Jetzt haben wir diesen klassischen Konflikt, ne, diesen Generationenkonflikt, ja, haben wir auch gerade eine Folge drüber gemacht, ja, wie gehe ich eigentlich, wie gehe ich klug damit um, ne? Also, wie schaffe ich es, diese beiden Welten aufeinander loszulassen, ja? So, und dass beide mit der Veränderung auch klarkommen, ne? Also gerade so ein bisschen die Älteren, die ja in ihrer alten Praxis schon 20 Jahre vielleicht gearbeitet haben und jetzt kommt da eine neue Chefin und die sagt, machen wir alles anders. Und wie schaffe ich das, da die älteren Mitarbeiter vielleicht auch, oder die erfahreneren Mitarbeiter, das hat ja nicht immer was mit dem Alter zu tun, aber die erfahreneren Mitarbeiter mit abzuholen und mit ins Boot reinzuholen und in dieselbe Richtung zu rudern.
Also nochmal, machen wir uns mal nichts vor. Ich habe auch Beispiele. Ich habe auch gerade Beispiele, während du geredet hast, im Kopf mit Zahnärztinnen und Ärzte, die ich kenne. Es ist meistens so, wenn ein Generationswechsel ist, ist es ganz schwierig, wenn man sich auf einen der älteren Generationen eingelassen hat, der dann weggeht und wird durch einen Jungen ersetzt, dass die Jüngeren von sich aus keine Probleme haben, der neuen Idee oder der neuen Person zu folgen. Also es ist erstmal grundsätzlich eine Schwierigkeit. Und da gibt es eben wirklich zwei Möglichkeiten. Wird der andere irgendwann mal akzeptiert? Das heißt, Aufnahmeberechtigung und Bereitschaft. Das muss nicht sofort da sein. Aber wenn sich das so, sage ich mal, in den ersten 6 Monaten nicht einstellt, dann sollte man sich trennen. In den 6 Monaten muss es durch sein. Und das können wir auch machen. Ja, wenn man sich mal Zeit gibt und miteinander beschäftigt, dann kann es nach 6 Monaten durch sein. Wenn immer wieder aufkommt, früher, dann liegt es nicht daran, dass ein Mensch alt ist, weil wir wissen heute aus der Gehirnforschung, dass das Gehirn sich, früher hieß es ja, you can't teach an old dog new tricks. Das war dann irgendwie gesetzt im Alter, ja, die Bahnen sind im Gehirn, da tut sich nichts mehr. Heute wissen wir, dass wir uns, dass das Gehirn extrem flexibel ist und wieder anpassen kann. Das heißt, jemand will nicht, ja, kann nicht, könnte schon, will nicht. Und das würde sogar gut tun. Also ich habe gerade in der Auseinandersetzung jetzt mit der digitalen Transformation, mit KI oder wie auch immer, ganz junge, ganz pfiffige Leute, die mich richtig fordern auf diesen Bereich. Und ich merke, wow, ne, so richtig, wie gut das tut. Also hier müssen wir den Generationenkonflikt dann wirklich einschätzen lernen. 6 Monate, ja oder nein? Und ich denke, dieses Neukalibrieren, wenn jemand neu kommt, müssen wir sowieso machen. Aber gerade in dem Bereich, da habe ich zu viel dann auch unbewusste Sabotage irgendwie erlebt. Manchmal hat man sogar die Kinder irgendwie noch gekannt und dann kommen die Kinder irgendwann mal erwachsen zurück und so weiter. Das ist schon keine leichte Geschichte. Kann aber funktionieren. Es gibt halt einen Wert, der das Ganze transformiert, und der ist Respekt. Respekt heißt nicht respektiert werden. Die meisten verstehen ja unter Respekt respektiert werden oder Liebe geliebt werden oder Loyalität erfahren oder Vertrauen erfahren oder verstehen, verstanden werden. Also haben. Verträgt ist natürlich geben und haben. Das weiß ja auch jeder, aber die meisten wissen gar nicht, dass sie mehr haben als geben wollen. Aber wenn man diesen Respekt zwischen den Generationen, und das gilt auch für alle anderen Organisationen, wenn man den verstanden hat, nehmen und geben, dann gibt's auch diese ganzen Probleme nicht mehr. Die lösen sich. Das ist wie so ein heißes Messer, das durch die Butter geht. Dieser Wert transformiert das alles. Auch das Thema Männer, Frauen, das haben wir ja auch immer wieder, oder jung oder alt oder wie auch immer, das lässt sich mit Respekt wirklich ganz einfach transformieren, wenn man nehmen und geben, wenn man das wirklich versteht. Zum Beispiel, dass man, wenn man den Kampf des anderen, also wenn ich jetzt deinen Kampf wahrnehme, wie du im Leben für dich kämpfst oder welche Themen du hast, das sehe ich natürlich und du siehst natürlich, was habe ich für Themen, ist ja auch klar. Wenn wir jetzt den Respekt haben vor dem anderen, dass der seinen Kampf kämpft und nicht, weil wir das wahrnehmen, uns dann überlegen fühlen müssen. Ja, das, wenn der Selbstwert nicht passt, will man sich überlegen fühlen. Und dann haben wir wieder ein Wahrnehmungsproblem. Man nennt es die Überlegenheitsillusion. Man möchte sich anderen überlegen fühlen, weil der eigene Wert nicht stimmt. Da habe ich schon wieder Probleme mit der Wahrnehmung und kriege die Leute nicht dahin. Das mit dem Beibringen im Team ist nachher fast ausschließlich eine Fähigkeit, in der Kommunikation entwickelnde Fragen zu stellen. Also beispielsweise, wenn jemand aufgabenorientiert ist, also arbeitet die Dinge ab, aber die Ergebnisse sind nicht so gut, dann zum Beispiel fragen, wie sollten denn die Ergebnisse der Hygieneverordnung sein? Was können wir machen, dass wir diese Sachen einhalten? Oder rechtzeitige Vorbereitung oder rechtzeitige Bestellung oder wie auch immer, was muss passieren, dass wir diese Ergebnisse bekommen? Wenn ich sage, machen Sie das und das und das und das, dann ist es so eine Exekute, also ich bleibe bei mir und sage es und der andere soll es tun. Wenn ich aber sage, was muss passieren, dass wir das Ergebnis haben, dann muss ein anderer auf einmal nachdenken. Und das empfehle ich, bring die Leute in deinem Umfeld zum Nachdenken. Bring sie zum Nachdenken. Ich habe so viele Leute, die erzählen zum Beispiel irgendwelche Sachen. Ja, was ist ihnen wichtig? Nachhaltigkeit oder was sind ihre Schwächen? Oh, ich bin perfektionistisch, ungeduldig oder wie auch immer. Du musst nur eine Frage stellen, woran sie zum Beispiel irgendetwas erkennen, woran machen sie das fest? Und dann merkt man, dass dahinter keine Substanz mehr kommt. Also genau. Wenn ich jetzt frage, zum Beispiel Respekt, wie, oh, Respekt ist wichtig, woran erkennen Sie Respekt? Das heißt, der Mensch hat das Wort noch nicht in Besitz genommen. Es gehört ihm gar nicht. Er sagt Respekt, aber er hat dahinter gar nichts der hat es einfach genannt, weil man weiß, es kommt an, und dann wird es halt gesagt.
Ja.
Und dann nimmt man fremde Worte. Und ich wurde jetzt gerade wieder diskutiert oder diskreditiert nach dem Reel im Netz. Hat dann jemand gesagt, ja, sie führen ja die Leute vor. Und dann sage ich, wenn man sich gegenseitig testet, ob man zusammenarbeiten will.
Ja, klar.
Und auf den Zahn fühlt. Warum hat das was mit Vorführung zu tun? Also wenn ich dir klar mache, dass die Worte nicht dir gehören, du nur nachplapperst und du dich scheiße fühlst.
Ja.
Dann sagt die andere Person, ich werde vorgeführt. Nein, ich mache nur sichtbar, was ist.
Genau, Spiegel.
Fertig, ich hole nur hoch und jetzt wissen wir, woran wir sind. Ja. Aber die anderen wollen natürlich ein Bild abgeben und wenn das Bild entlarvt wird, dann machen sie den verantwortlich, der es entlarvt hat, anstatt zu überlegen,
was hat das mit mir zu tun?
Was hat das mit mir zu tun? Und der Klassiker, der begegnet uns andauernd. Also im Grunde genommen werfen Menschen auf sich selber zurück.
Ja, ja.
Das ist ein Geschenk, das wir den anderen geben.
Das ist aber was, das habe ich mir auch angewöhnt. Also ich habe diese Art und Weise, wie ich Fragen stelle im Bewerbungsgespräch, genau in die Richtung auch durch diese Entwicklung angepasst. Wenn jemand mir sagt, okay, ich sage immer, was sind denn deine drei Stärken? Und dann kommen natürlich immer die Klassiker so, oder auch Ungeduld oder so. Und Ungeduld wird oft als Schwäche abgetan. Und dann frage ich immer, okay, ich möchte jetzt mindestens eine Situation, in der sie diese Stärke gelebt haben, in der sie mir beweisen können, dass es wirklich eine Stärke ist und dass es nicht einfach nur so ein, ich kann auch, wenn ich mal möchte, Und 95% davon sagen so, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Dann habe ich gesagt, okay, wenn es eine Stärke ist, müssen sie noch nicht vorbereitet sein. Aber das ist genau das, was du sagst, In dem Moment bist du unbequem, du bist schon wieder an dem Punkt. Aber im Endeffekt, nehmen wir mal das Wort enttäuschen, ich löse die Enttäuschung aus im Endeffekt, bei mir, so, weil ich, der andere will mich ja täuschen, So, der will ja, dass ich ihn einstelle auf der Basis, dass er diese drei Stärken hat, Und die hat er halt einfach nicht, Weil die hat er irgendwo gehört, oder hat er sich von der KI vorher schnell zusammenfassen lassen, So, was soll ich denn am besten im Bewerbungsgespräch sagen, Und das merkt man einfach. Umgekehrt habe ich aber auch Leute dann sitzen, die können mir dann wirklich Geschichten dazu erzählen. Aber so sofort, so zack, da ist es, Und da merke ich dann, haben Substanz und da steckt was dahinter, Das ist so, ich weiß noch, wie wir unsere allererste Auftaktveranstaltung gehabt haben, also wir beide mit unserem Führungsteam, da waren wir nur zu sechst in Seeheim-Jugendheim, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, schon ein bisschen her. Und da hatten wir so einen kleinen Raum und haben dann zusammen gesessen und da saß dann eine Mitarbeiterin und da hast du genau das gemacht, Also, was ist ihnen denn wichtig? So, und dann kam eine Mitarbeiterin und gesagt, ja, Respekt, Und dann kam raus, dass es ihr viel wichtiger ist in ihrem Bewusstsein oder in ihrem Unbewusstsein, respektiert zu werden, und gar nicht so zu respektieren, So, und das ist ja ein Prozess, Und die lebt das heute so, Also die ist so, das hat sich bei uns schon so richtig eingegründet, sage ich, Das ist immer wieder so dieses Respekt, ne? Das kennt jeder. Wir hatten ja dann auch mal mit allen Mitarbeitern, hatten wir letztes Jahr war das, ne? Hatten wir mit im Januar mit allen 60 Mitarbeitern wirklich mit dir einen schönen 2-Tages Workshop, ja, oder Workshop ist gut, ein Seminar, damit auch jeder dieselbe Sprache spricht. Und auch da hat sich dieses, ne, also so, oh, grundel mich nicht schon wieder, ne, so, wenn man den Spiegel hält, ja,
Ist ja
und
unangenehm. Ist ja, wenn unsere Aufgabe ist, dass Leute auf sich zurückgeworfen werden,
ja.
wenn man das macht und wenn das einer keinen Bock drauf hat, dann sagt er immer, jetzt hör mal auf mit dem scheiß Einfluss in den Interessenbereich. Ja, dann versucht man natürlich, das rauszunehmen, was einem helfen würde, in den Spiegel zu gucken. Ja.
Welche eine Sache würdest du einem jungen Zahnarzt an die Hand geben, um dieses Thema zu transformieren? Um zu sagen, okay, mit dieser Methode, mit dem Ding, das kann ich sofort jetzt anwenden, damit ich ab morgen oder ab jetzt mehr Veränderungskompetenz habe.
Ja, das, was wir momentan lernen oder was uns bewusst wird, daran kann man übrigens auch merken, dass man sich selber entwickelt, dass man sich immer wieder anguckt, also sich selbst in der Vergangenheit und sagt, mein Gott, was war ich für ein Pflegefall? Also wenn man das hinkriegt und sagt, letzt vor 2 Jahren, Jesus Maria, also ich vor 2 Jahren, um Gottes Willen, das dann, that's a good sign. Also, was uns gerade bewusst wird, ist, mach dir Gedanken über Kritikfähigkeit. Warum? Weil das ein Riesenproblem da draußen geworden ist. Ein Riesenproblem. Umgang mit Kritikfähigkeit. Einmal zu sagen, sind Sie kritikfähig? Also, wenn man ein Team nimmt, das man schon kennt und sagt, wir haben das jetzt im Institut aber gesagt, sag mal, sind wir eigentlich kritikfähig? Und dann haben wir das uns auch die Fragen gestellt und so weiter. Und dann kommt natürlich bei Kritikfähigkeit immer, ja klar, ich bin kritikfähig. Woran erkennt man, dass Menschen nicht kritikfähig sind? Das ist zum Totlachen, weil ich werde es jetzt sagen und dann wird einem im Kopf sofort klar, ja, das kenne ich. Oder? Ein Mensch, der mit Kritik nicht umgehen kann, der wird, wenn die Kritik kommt, immer 2 Dinge sagen. Erstens, warum erfahre ich das erst jetzt? Das ist super geil. Und das Zweite, die Art und Weise ist nicht in Ordnung. Also entweder die Art und Weise oder der Zeitpunkt. Und dabei ist es der Kritik ja egal, da geht es um die Inhalte. Und wenn wir heute die Gesellschaft angucken, also andere natürlich kritisieren, und das erkennt man ja dann auch, andere kritisieren bis zum Umfallen, wenn man selber Kritik kommt, dann fällt man gerade um. Also jede Kritik wird zur Selbstwertnagelprobe. Warum sage ich das, dass das so wichtig ist? Wir kriegen ja manchmal nicht die kompetenten Leute, die müssen wir entwickeln. Und es geht über Feedback und Feedback, das entwickelt, ist was? Oh Wunder, Kritik. Das heißt, damit wir in einem hohen Tempo mitwachsen können, brauchen wir Kritikfähigkeit momentan. Und wenn man das jetzt mal weiter durchdenkt, Jeff Bezos, also ich fahre ja meine Netzsichtbarkeit hoch und da gehört auch dazu, dass ich dann Top-Leute Interviews nehme und zerlege und dann dazu was sage. Und der Jeff Bezos war für mich da so, in seinen Aussagen, da gibt es so ein paar Sachen, die sind einfach Hammer. Er sagt, I want to have messy meetings. Also messy, da geht es nicht dreckig zu, sondern wo es zur Sache geht. Ne? Nicht immer, oh, dass ihm was verkauft wird oder sowas. Ne? I want the truth. Sag mir die Wahrheit. Ich brauche die Wahrheit. Und nicht, wie, hört auf, mir was zu verkaufen. Lass es. Ne? Tell the truth. Und es hört sich natürlich so einfach an, wenn man sagt, okay, Kritikfähigkeit sagt die Wahrheit, ja gut, nächste PowerPoint, nächste Folie. Aber dann muss man mal einfach jetzt mal über Kritikfähigkeit mal richtig reingehen, überlegen, wie kritikfähig bin ja eigentlich ich? Wie sehr nötige ich andere, das zu sagen, was ich von ihnen hören will? Scheiße. Wie harmoniesüchtig bin ich? Wie sehr dressiere ich mein Team, mir einen Arsch zu kriechen? Okay, puh, alles klar. So, und jetzt wache ich dann so ein bisschen auf. Und ist die erste Frage Kritikfähigkeit. Die zweite, die mich momentan auch begeistert, ist, was haben Sie im letzten Job oder was haben Sie übernommen, damit die Dinge besser werden? Wo haben Sie konkret Dinge nach vorne gebracht? Beschreiben Sie mir wie. Das ist aber auch ein Ding. Wie? Und da kann ich durchaus sagen, ich bin darauf nicht vorbereitet. Und dann sage ich, mein Job ist es, zu fragen, mit dem Sie nicht rechnen. Und dann zu sagen, oder jetzt frage ich mich mal, du kannst dich auch gerade mal fragen, weil ich mache das dann immer selber, wo bringe ich gerade Dinge nach vorne? Ja? Nicht Perfektionismus, wo wir uns selber auf den Sack gehen mit den letzten 3, 4, 5, 7, 8, 10% und dann in die Lähmung gehen, sondern wo bringe ich gerade wirklich, I'm the driving force. Wow, wo bringe ich gerade Dinge nach vorne? Wie mache ich das? Oder wer bringt gerade irgendwelche Dinge nach vorne? Und dann wirst du merken, da bist du mit Kritikfähigkeit und Dinge nach, da bist du schon bei Veränderungskompetenz. Ist schon cool. Das kann man bei Neueinstellungen machen, aber auch bestehenden Teams kann man sagen, okay, wir denken jetzt mal in der Praxis, eine Woche, Mantra, eine Woche haben wir jetzt Kritikfähigkeit.
Ja.
Tell the truth, eine Woche.
Gibt es ein schönes Buch zu von dem Netflix-Gründer? Kennst du das? Keine Regeln?
No Rules, Rules. Ja, das ist
Ja,
der
so.
englische
Ja.
Titel ist No Rules, Rules. Der deutsche ist leider nicht so gut, aber ja, das ist natürlich Hammerbuch. Hammerbuch.
Geht es ja genau darum, ne? Also um diese, also Netflix lebt ja diese krasse Offenheit, ja. Ich habe das vor 3, 4 Jahren gelesen. Und das war für mich auch so ein Game Changer, ne? Und die haben ja diesen Keeper-Test, ja, den haben wir auch schon mal im Podcast erwähnt. Da können Mitarbeiter, und das machen die regelmäßig, können ja Mitarbeiter diesen Keeper-Test auslösen. Das heißt, die fragen ihren Vorgesetzten. Das ist die einzigste Feedback-Thematik, die so wirklich im Alltag leben. Also da gibt es keine klassischen Feedback-Gespräche, ja, sondern die lösen ja einen Keeper-Test aus, und dann heißt es so. Angenommen, ich hätte, also die gehen zu ihrem Chef und sagen, willst du, ich habe ein Angebot von der Firma XYZ, würdest du mich halten, ja oder nein, und wieso, weshalb, warum? So, und dann kriegen die ja sofort entweder gesagt, ja, ich würde dich halten wollen, weil du bist, ne, du bringst das Unternehmen, also die positiven Dinge, oder du sagst, nee, ich würde dich nicht halten wollen, weil. Punkt. Und dann wissen die genau, woran sie arbeiten müssen. Und den lösen die aus, gar nicht mit der Absicht, dass da jemand ist, sondern einfach nur zu wissen, okay, würde ich jetzt die Möglichkeit beziehen, das Unternehmen zu verlassen, würde man mich haben wollen oder nicht? So. Geile Sache. Finde ich ein super Thema, um zu sagen, okay, um sich im Alltag kurz zu überlegen, ist derjenige noch relevant für die Ziele des Unternehmens oder eben nicht? Ja? So.
Ist ja
Und
auch
wenn
interessant.
ja,
Es gab mal irgendeine bayerische Politikerin, Pauli oder sowas, ein bisschen eine Durchgeknallte, glaube ich. Aber die hat einmal gesagt, so alle 7 Jahre sollte man bei ihnen nochmal sagen, so, wer es nicht nach 7 Jahren verlängert, ist vorbei. Also muss nach 7 Jahren nochmal sagen, möchtest du mich nochmal heiraten? Und da haben natürlich alle gelacht über den Vorschlag und man hat sie veräppelt und so weiter. Der ist aber cool. Und ein Gedanke, den ich auch noch gerade habe, und den habe ich gerade bei einer großen Vertriebsveranstaltung, das waren da, glaube ich, 800 Leute oder sowas, habe ich gesagt, so, wer von euch möchte besser werden und so weiter? Und dann, ja, klar, alle nach vorne, sage ich, okay, jetzt geht zu eurem Vorgesetzten und sagt ihm, was würde mich in meinem Leben, von dem du weißt, nach vorne bringen? Und du hast es mir bis jetzt noch nicht gesagt. Was wäre das? Der ganze Saal, es war so, ich war nach vorne und so weiter, ich den Vorschlag, rummel, 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 der ganze Saal. Also man geht jetzt zu jemandem hin und sagt, okay, sag mir, was mich nach vorne bringen würde, von dem du weißt, mir es aber nicht sagen würdest, weil du denkst, naja, das wäre ein bisschen zu heftig vielleicht.
Muss ich mal meinen Kunden stellen, die Frage.
Oder was auch so interessant ist, wenn wir ganz ruhig werden. Wenn wir wissen, was wir tun sollten. Wir wissen es alle. Wir wissen ganz klar, was der nächste Schritt unserer Entwicklung ist. Und das ist natürlich etwas, was wir wirklich wollen oder wie auch immer. Jemand hat mal gesagt, Weisheit ist eigentlich nichts anderes, dass man seinen eigenen Ratschlägen folgt.
Ja. Ja, das war ein sehr, sehr aufschlussreich gerade. Wir sind auch schon ein bisschen über die Zeit, weil wir haben ja noch eine zweite Folge oder eine zweite Frage. Die werden wir jetzt wahrscheinlich in eine zweite Folge packen. Ich sag dir auf jeden Fall ganz, ganz vielen lieben Dank schon mal für den ersten großen Part. Also es war wirklich wieder, auch für mich, immer, obwohl wir ja schon diverse Personal Coachings hatten, trotzdem immer wieder eine Wonne, eine Ehre, eine Entwicklung, ja. Und ich sag danke und freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin.
Danke, Alex.
Ciao.